Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 42 und 43 der dritten Sure, der Sure Ole Imran.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim.
Wa idh qalatil malaikatu ya Maryam inna Allah astafaki wa tahharaki wa astafaki ala nisa'il alamin. Ya Maryam kunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'al raki'in.
Sadaqallahu al-aliyyul azim.
Und nun zur Übersetzung der Verse, die an Maria, die reine Jungfrau, erinnern. Suche Zuflucht bei Gott, vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Und denke daran, wie die Engel sprachen: O Maria, Gott hat dich erkoren, dich gereinigt und dich über alle Frauen der Welt erhoben. O Maria, sei deinem Herrn demutsvoll ergeben, wirf dich vor ihm nieder und verneige dich vor ihm mit denen, die sich vor ihm verneigen.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren, hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit sowohl als Livestream über unsere Webseite pastoday.com/de als auch über die Satelliten Hotbird 13C und Eutelsat 3B unter dem Servicenamen IRIB 1 und 2 ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastoday.com/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Donnerstag, dem 2. Juni 2022, gleich dem 12. Chordad 1401 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe »In Iran gerühmt, in der Welt berühmt«. Dann geht es weiter mit einem Beitrag unter dem Titel »Kapazitäten der Inlandsproduktion Irans«. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Revolutionsoberhaupt fordert Papst Franziskus auf, weiter für Unterdrückte zu sprechen. Iran wird entschieden auf jede unkonstruktive Aktion beim IAEA-Treffen reagieren. Facebook entfernt die Rotspresse in einem neuen Angriff auf die Medienfreiheit. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Revolutionsoberhaupt fordert Papst Franziskus auf, weiter für Unterdrückte zu sprechen. Das Oberhaupt der Islamischen Revolution, Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, hat in einer Botschaft an Papst Franziskus ihn aufgefordert, weiterhin die unterdrückten Menschen auf der ganzen Welt zu verteidigen, insbesondere in Palästina und im Jemen. Die Botschaft wurde der obersten Autorität der katholischen Kirche am Montag durch Ayatollah Ali Reza Arafi, den Leiter der islamischen Schulen in Iran, überbracht, der zu Besuch im Vatikan war. In der Botschaft begrüßte Ayatollah Khamenei einige Standpunkte des Papstes zur Stärkung der Interaktion zwischen dem Islam und dem Christentum und sprach für die unterdrückten Menschen in der Welt. Wir erwarten von Ihnen, dass Sie weiterhin daran arbeiten, die unterdrückten Menschen der Welt zu verteidigen, insbesondere in Palästina und im Jemen, und in dieser Hinsicht eine klare und transparente Haltung einnehmen. So die Botschaft. Es hieß weiter, das Oberhaupt der Islamischen Revolution erwarte Maßnahmen zur Verteidigung des palästinensischen Volkes und sei der Ansicht, dass die Palästinafrage von den einheimischen Palästinensern in einer freien Wahl unter Beteiligung aller einheimischen Bürger, einschließlich der Anhänger aller Religionen, entschieden werden sollte. Papst Franziskus seinerseits übermittelte dem iranischen Revolutionsführer seine herzlichen Grüße. Papst Franziskus und Ayatollah Arafi betonten bei ihrem Treffen im Vatikan die Notwendigkeit, Synergien und Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Religionen, insbesondere dem Islam und dem Christentum, zu fördern. Iran wird entschieden auf jede unkonstruktive Aktion beim IAEA-Treffen reagieren. Iran hat erklärt, bei der bevorstehenden Sitzung der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA stark und angemessen auf unkonstruktive Maßnahmen zu reagieren. Der Sprecher des Außenministeriums, Said Khatibzadeh, betonte am Mittwoch in einer Erklärung, einen Tag nach der Ablehnung des jüngsten Berichts der UN-Atomaufsicht über Irans Nuklearprogramm, dass das iranische Nuklearprogramm vollkommen friedlich sei und dass es auf der Sitzung des IAEA-Gouverneursrates, die im Juni stattfinden wird, natürlich entschieden und angemessen auf jede unkonstruktive Aktion reagieren werde. Diejenigen, die den Gouverneursrat und den Bericht des Generaldirektors als Druckmittel und Mittel für politische Spielchen gegen Iran betrachten, sind für die Folgen verantwortlich, sagte er. Das Treffen kommt zu einer Zeit, in der die Pause in den Marathonverhandlungen zur Wiederbelebung des Iran-Abkommens von 2015 in seinen dritten Monat geht, mit Aussichten, die von Washington als bestenfalls dürftig beschrieben werden, wofür Iran, die USA und ihre drei europäischen Verbündeten, Frankreich, Großbritannien und Deutschland, verantwortlich macht, weil sie nicht konstruktiv handeln. Angesichts der düsteren Aussichten drängen die USA, Frankreich, Großbritannien und Deutschland nun berichten zufolge darauf, dass der Gouverneursrat der UN-Atomüberwachung Iran tadelt, weil es wichtige Fragen zu angeblichen Uranspuren nicht beantwortet hat. Damit wollen sie die Schuld auf Teheran abwälzen, während sie selbst ihren vertraglichen Verpflichtungen nicht nachgekommen sind. Der Sprecher deutete auch an, dass Israel hinter dem allgemein anerkannten psychologischen Krieg gegen die Islamische Republik stecken könnte. In einem Tweet am Mittwochabend bemerkte Khatib Zodeh, dass Israel als weltweit größter JCPOA-Hasser zufällig der einzige Besitzer von Atomwaffen im Nahen Osten und in Nordafrika sei. Facebook entfernt die Rotzpresse in einem neuen Angriff auf die Medienfreiheit. In einem neuen Angriff auf die Medienfreiheit hat der amerikanische Social-Media-Riese Facebook die Seite der arabischsprachigen internationalen Nachrichtenagentur Ruts Press ohne vorherige Ankündigung dauerhaft von seiner Plattform entfernt. Der jüngste, dreiste Angriff auf die Meinungsfreiheit zielte auf die Facebook-Seite der britischen Nachrichtenagentur mit mehr als 192.000 Followern. Der Schritt erfolgte Tage, nachdem die Nachrichtenagentur über die wiederholten Provokationen der religiösen Gefühle palästinensischer Muslime durch das israelische Regime, die Entweihung der Heiligkeit des Geländes der Al-Aqsa-Moschee in Al-Quds und rassistische Gesten extremistischer jüdischer Siedler während des sogenannten Flaggenmarsches berichtet hatte. Ruts Press sagte in einer Erklärung, dass solche Aktionen darauf abzielen, die palästinensischen und arabischen Berichterstattungen zum Schweigen zu bringen und gleichzeitig die israelischen Berichte zu fördern. Die Erklärung fügte hinzu, dass Facebook zuvor hunderte von Seiten blockiert und entfernt habe, die die palästinensische Schilderung des langwierigen palästinensisch-israelischen Konflikts förderten und sogar Seiten gelöscht habe, die mit dem palästinensischen Leiden durch das Besatzungsregime von Tel Aviv sympathisierten. In den letzten Jahren hat Facebook zusammen mit YouTube, Twitter und Google wiederholt Medien ins Visier genommen, die Pro-Widerstandsgruppen, Iran oder Ländern angehören, die den Westen und die Besetzung Palästinas durch das israelische Regime kritisieren. Letzten November starteten palästinensische Journalisten und Aktivisten eine Kampagne namens Facebook Blocks Al-Quds, um ihre Stimme gegen die jahrelange Zensur pro-palästinensischer Inhalte auf der Plattform des amerikanischen Giganten zu erheben. Im Rahmen der Kampagne prangerten Aktivisten die Politik der Doppelmoral der Facebook-Muttergesellschaft Meta an. Während Meta ihr Vorgehen gegen die palästinensische Berichterstattung unter fadenscheinigen Vorwänden eskaliert, rührt sie keinen Finger gegen die israelische Hetze, die zur Tötung und Festnahme von Palästinensern aufruft, heißt es in der Erklärung der Kampagne. Palästina drängt internationale Gemeinschaft, Israels außergerichtliche Tötungen zu stoppen. Das palästinensische Außenministerium hat die internationale Gemeinschaft aufgefordert, unverzüglich einzugreifen, um die außergerichtlichen Tötungen von Palästinensern durch das israelische Regime zu stoppen und sie als Kriegsverbrechen anzuprangern. Die Erklärung des Ministeriums kam am Donnerstag, nachdem das israelische Militär Ofran Harun Hamid Barasneh, eine Journalistin und ehemalige Gefangene in einem israelischen Gefängnis, erschossen hatte. Die 31-jährige Frau wurde am Mittwoch bei einem mutmaßlichen Messerstechversuch auf einen israelischen Soldaten in der Nähe des Flüchtlingslagers Al-Arub im südlichen Teil der Westbank getötet. Das israelische Militär behauptete in einer Erklärung, dass sich die Frau mit einem Messer in der Hand einem israelischen Soldaten näherte und versuchte, den Soldaten zu erstechen, wodurch die israelischen Truppen am Tatort das Feuer eröffneten. Dies ist der üblichste von israelischen Streitkräften behauptete Vorwand, um Palästinenser willkürlich zu töten. Die palästinensische Rote Halbmondgesellschaft, PRCS, sagte, die israelischen Streitkräfte hätten ihr medizinisches Personal 20 Minuten lang daran gehindert, Varasna zu behandeln, nachdem sie auf sie geschossen hatten. Sie wurde ins Krankenhaus gebracht, starb aber kurz darauf. In der Erklärung des Ministeriums heißt es, angesichts dieses schrecklichen Verbrechens, das in das Strafregister der Besatzung aufgenommen wird, fordern wir, dass die internationale Gemeinschaft sofort eingreift, um die außergerichtlichen Tötungen zu stoppen, denen Palästinenser auf Straßen und an Kontrollpunkten zum Opfer fallen. Die Erklärung forderte den Internationalen Strafgerichtshof ICC weiter auf, diese wiederholten Verbrechen zu untersuchen, da sie Kriegsverbrechen darstellen. Saudische Koalition nutzt von UNO vermittelten Waffenstillstand im Jemen, um Söldner zu mobilisieren. Der jemenitische Verteidigungsminister in der Regierung der Nationalen Rettung gab an, die von Saudi-Arabien geführte Militärkoalition nutze den anhaltenden, von den Vereinten Nationen vermittelten Waffenstillstand aus, um verbündete Militante im Einklang mit ihren feindlichen Plänen zu mobilisieren. Generalmajor Mohammed al-Atifi sagte, die von Saudi-Arabien geführten Koalitionstruppen und ihre Verbündeten hätten ihre verschwörerischen Absichten offengelegt, indem sie Initiativen zur Konfliktlösung und alle Bemühungen zur Schaffung eines inklusiven Friedens im ganzen Jemen behinderten. Er wies darauf hin, dass die jemenitischen Streitkräfte und Kämpfer der Volkskomitees den Anweisungen des Leiters der Ansarullah-Widerstandsbewegung Abdul Malik al-Houthi verpflichtet seien. Wir hatten gehofft, dass der UN-Waffenstillstand der anhaltenden Aggression und Blockade ein Ende bereiten und Vertrauen und Verantwortungsbewusstsein aufbauen würde. Die sich abzeichnenden Entwicklungen zeigen jedoch, dass die Invasoren die Bedingungen des Waffenstillstands nicht einhalten, sagte Atifi. Wir stehen einem Feind gegenüber, der nicht an Frieden glaubt, und sein kriminelles Vorgehen und sein tiefer Hass auf unser Volk sind in all seinen Handlungen kristallklar, betonte der jemenitische Verteidigungschef. Atifi fuhr fort, dass die von Saudi-Arabien geführte Aggressionskoalition den von den Vereinten Nationen unterstützten Waffenstillstand ausnutze, um ihre verbündeten Militanten zu mobilisieren und ihre teuflischen Pläne einschließlich des neu gebildeten Präsidialrats umzusetzen. Der jemenitische Verteidigungsminister sagte, das von Riad geführte Bündnis bereite sich auf eine neue Runde von Konfrontationen mit jemenitischen Streitkräften vor und hetze seine Söldner dazu, einen weiteren Konflikt zu provozieren, in dem falschen Glauben, dass es von jeglichen Schaden verschont werde. Russland haben alles getan, um globale Lebensmittelkrise inmitten der Ukraine-Operation abzuwenden. Der russische Außenminister Sergei Lavrov sagte, sein Land habe alles in seiner Macht Stehende getan, um eine Nahrungsmittelkrise inmitten der laufenden Militäroperation Moskaus in der Ukraine abzuwenden. Lavrov machte die Bemerkungen während eines Besuchs in Bahrain am Dienstag inmitten einer westlichen Medienpropaganda, die Russland beschuldigt hat, den rechtzeitigen Abfluss von Grundnahrungsmitteln aus der ehemaligen Sowjetrepublik zu stören. Der Spitzendiplomat erinnerte daran, dass Russland sichere Passagen für die Schiffe öffnete, die täglich ukrainisches Getreide exportieren. Um die Schifffahrt vollständig freizugeben, müsse die Ukraine jedoch Minen in ihren Hoheitsgewässern räumen, fügte er hinzu. Wenn das Problem der Minenräumung gelöst ist, wird die russische Marine auf offener See für eine ungehinderte Passage der Schiffe zum Mittelmeer und weiter zu den Bestimmungsorten sorgen, versprach er. Der Spitzendiplomat sagte, es liege nun an den westlichen Ländern, ob sie versuchten, um die Ernährungssicherheit Rummel zu machen oder das bestehende Problem anzugehen. Alles, was von uns abhängt, wird seit langem von russischer Seite garantiert. Aber westliche Länder, die mit der Schließung ihrer Häfen für russische Schiffe viele künstliche Probleme geschaffen und Russland von Logistik und Finanzketten abgeschnitten haben, sollten natürlich ernsthaft darüber nachdenken, was ihnen wichtiger ist, um das Problem der Ernährungssicherheit Rummel zu machen oder das Problem mit konkreten Schritten zu lösen, sagte der Außenminister. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit klar, bei Temperaturen um 29 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 23 Grad, Mashhad 22 Grad, Isfahan 27 Grad, Shiraz 27 Grad und Bandarabas 32 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe In Iran gerühmt, in der Welt berühmt. Bleiben Sie dran!
In Iran gerühmt, in der Welt berühmt. Beim letzten Mal, liebe Freunde, haben Sie bereits Bekanntschaft mit Khwaja Nasiruddin al-Tusi, einem iranischen Philosophen, Gelehrten, Mathematiker, Astronom und Dichter, Bekanntschaft geschlossen, der im 7. Jahrhundert islamischer und 13. Jahrhundert christlicher Zeitrechnung gelebt hat. Zur Erinnerung: Muhammad ibn Hasan Jarudi Tusi, bekannt als Khwaja Nasiruddin Tusi, ist 597 nach der Hijra, das heißt 1201 nach Christus, in Tus in Nordost-Iran zur Welt gekommen. Nachdem ihn sein Vater in die Wissenschaften, den Koran sowie die islamische Rechtslehre und ihre Methodik eingeweiht hatte und er bei Nuruddin Muhammad ibn Ali, seinem Onkel mütterlicherseits, Hadithologie und die Grundlagen der Logik und islamischen Weisheit, Hikma, erlernte, begab er sich schon als junger Mann an das damalige wichtige Lehrzentrum des Islamischen Reiches in Neshavur. Er wurde zu einem der besten Gelehrten der damaligen Wissenschaften. Als die Mongolen in Khurasan im Nordosten Irans einfielen, suchte Khwaja Nasiruddin auf der Festung der Ismailiten Schutz und schrieb dort zahlreiche Werke. Nachdem der Aggressor Hülegü schließlich die Ismailiten im Iran besiegt hatte, stellte er Nasiruddin in seinen Dienst und ernannte ihn zu seinem Minister. Nach dem Sieg über die Ismailiten plante der Mongolenführer Hülegü den Sturz des abbasidischen Kalifats und die Eroberung Bagdads. Hierüber beriet er sich mit Khwaja Nasiruddin. Nasiruddin überlegte lange und sagte dann, dass astrologisch alles darauf hindeute, dass der abbasidische Kalif bald in Schwierigkeiten geraten werde und Hülegü problemlos den Irak erobern könne. Hülegü war fest von der Sterndeutung überzeugt. Er vertraute Khwaja Nasiruddin und zog mit seinem Heer aus, um Bagdad zu erobern. Dies obwohl einer seiner anderen Sterndeuter, nämlich Hisamuddin, ihm davon abgeraten hatte. Am 4. Safar 656, 1258, ergab sich der abbasidische Kalif Mustasim zusammen mit seinen drei Söhnen und den Ältesten der Stadt, und Bagdad geriet in die Hände von Hülegü. Hülegü ließ den Kalifen töten und nach der Einnahme von Bagdad beauftragte er Khwaja Nasiruddin Tusi mit der Gründung einer Sternwarte in Maragheh im Nordwesten Irans, seinem Herrschersitz. Einige Historiker sagen, die Gründung dieser Sternwarte sei eine Idee von Khwaja Nasir Tusi selber gewesen und Khwaja habe Hülegü davon überzeugt, dass eine Sternwarte von großem Nutzen sein werde. Er habe dem Mongolenherrscher gesagt, wenn jemand über die Ereignisse im All im Bilde sei, würde er bei einigen Vorfällen nicht wie unwissende Leute Angst und Schrecken empfinden. Daraufhin habe Hülegü in den Bau der Sternwarte von Maragheh eingewilligt, obwohl es ein sehr kostspieliges Unternehmen war. Es gibt aber auch Historiker, die der Ansicht sind, dass der Mongolenherrscher Mönke Khagan, der für 9 Jahre bis 1259 herrschte, auf den Gedanken kam, die Sternwarte zu errichten. Legu hatte von Mönke Khagan den Befehl erhalten, Iran anzugreifen. Es heißt, dass Mönke Khagan ein intelligenter Mann war und sogar einige geometrische Fragen von Euklids gelöst hatte. Mönke Khagan habe von dem Können des Khwaja Nasiruddin erfahren und Hülegü aufgefordert, diesen Universalgelehrten in die Mongolei zu schicken, damit er dort eine Sternwarte errichtet. Da er sich jedoch auf die Eroberung von Südchina vorbereitete und Hülegü Khan Khwaja Nasiruddin bei sich behalten wollte, befahl Mönke Khagan schließlich, dass die Sternwarte im Iran gebaut wurde. Für den Bau der Sternwarte wurde ein hoher Hügel im Nordwesten der Stadt Maroghe im Nordwest-Iran gewählt. Auf Anweisung von Khwaja wurde ein bekannter Baumeister jener Zeit namens Abul Saadat Ahmad ibn Osman Maroghi damit beauftragt, die große Anlage der Sternwarte zu errichten. Nasiruddin Tusi erhielt nicht nur aus der Staatskasse, sondern auch aus den Stiftungen im Lande finanzielle Mittel für den Bau. Er schickte einen Beauftragten in jede Stadt, um Hilfen für das Projekt einzusammeln. Er soll selber persönlich 3-mal wegen der Stiftung verreist sein und auf diesen Reisen Bücher und Geräte für die Sternbeobachtung besorgt und nach Maroghe geschickt haben. Während seiner Tätigkeit in der Sternwarte Maroghe schrieb er das Werk Sijj-il-Khani. Das Sijj-il-Khani, die Tafeln der Ilkhane, enthielt Tabellen und neue Berechnungsaspekte der Sternbeobachtung. Es arbeitete eine große Zahl von Mathematikern und Astronomen in diesem Rasadkhane, Sternwarte. Die besten von ihnen hat Nasiruddin Tusi in der Einleitung zu seinem Sijj-il-Khani genannt, nämlich Muayyad al-Din al-Udi aus Damaskus und Fakhruddin Maroghi aus Mosul, Irak, sowie Fakhruddin Ikhlati aus Tiflis, Georgien und Najmuddin Dabiran aus Qazvin, Iran. An dem Observatorium in Maroghe waren neben iranischen und islamischen Forschern auch christliche, armenische und georgische sowie chinesische Mathematiker und Astronomen tätig. Zu der Sternwarte von Maroghe gehörte auch eine große Bibliothek mit 400.000 Buchbänden und eine Akademie. Khwaja Nasiruddin lud Gelehrte aus verschiedenen Gebieten zu dieser großen Lehrstätte ein, an der theoretischen Wissenschaft und Mathematik, welche die Grundlage für die Astronomie bilden, besondere Aufmerksamkeit gewidmet wurde. Khwaja zahlte den Studenten ein Gehalt, das je nach Wichtigkeit des Faches variierte. Denen, die Philosophie studierten, pro Tag 3 Dirham, den Medizinstudenten 2 Dirham, Studenten der islamischen Jurisprudenz 1 Dirham und denen, die Hadithologie Überlieferung lernten, 0,5 Dirham. Dies tat er 13 Jahre lang. Der Bau der Sternwarte war noch nicht zu Ende, als Hülegü verstarb und sein ältester Sohn Abarachan an seiner Stelle die Macht übernahm. Es heißt, dass Abarachan zunächst nicht die Macht übernehmen wollte, sich jedoch von Khwaja Nasiruddin überzeugen ließ, dass er dies tun soll. Raja und seine Mitarbeiter konnten den Bau des Observatoriums fortsetzen. Bis an sein Lebensende hat Raja Nasiruddin nicht zugelassen, dass diese Sternwarte ihre Arbeit einstellt, und er hat sich für den Erhalt der Bibliothek eingesetzt. Ein großer Teil der 150 Abhandlungen und Schreiben von Khwaja Nasiruddin Tusi ist auf Arabisch. Sein Universalwissen und sein wissenschaftlicher Einfluss lassen sich mit dem von Ibn Sina Avicenna vergleichen, mit dem Unterschied, dass Avicenna in der Medizin und Khwaja Nasiruddin in der Mathematik genialer waren. Khwaja Nasiruddin hinterließ wertvolle mathematische Werke. Der deutsche Orientalist Karl Brockelmann schreibt in einem seiner Bücher, dass Khwaja die Werke seiner Vorgänger über Astronomie und Mathematik nach Überarbeitung übersetzte und der erste Gelehrte ist, der die Trigonometrie als eine selbstständige Wissenschaft betrachtet hat. Er hat einmalige Schriften über die Astronomie verfasst und seine Werke über die Mathematik werden bis heute noch in den islamischen Lehrzentren gelehrt. Einige seiner Werke wurden in andere Sprachen übertragen und von europäischen Gelehrten verwendet. Im Vorwort zu seinem Buch Akhlaq-e Nasiri teilt Khwaja Nasiruddin die Mathematik in vier Gebiete auf. Das Wissen von den Maßen und ihren Gesetzen und Zusammenhänge, dieses Gebiet nannte er die Geometrie. Zweitens, das Wissen von den Zahlen und ihren Eigenschaften, das heißt die Wissenschaft von den Zahlen. Drittens, das Wissen über die unterschiedliche Situation der Himmelskörper im Vergleich zueinander, ihre Ausmaße und Dichte. Dieses Wissen nannte er Astronomie. Das vierte Gebiet der Mathematikwissenschaften war für ihn die Musik. Auch nächstes Mal geht es noch einmal um diesen bekannten iranischen Gelehrten.
Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Hesamuddin Siraj mit dem Titel Karane-e-Ishq, das heißt Die Liebesküste. Thank you. Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einem Beitrag mit dem Titel Kapazitäten der Inlandsproduktion Irans, weiterhin guten Empfang.
Das Oberhaupt der iranischen Revolution hat das Motto des laufenden iranischen Sonnenjahres 1401 mit Produktion, wissensbasiert und Arbeitsplätze schaffend herausgegeben. Zu diesem Jahresmotto haben wir verschiedene Beiträge vorbereitet. Die ersten Beiträge befassen sich mit der Produktionskapazität Irans. Im heutigen Beitrag geht es spezifisch um die Kapazitäten des iranischen Agrarsektors.
Thank you.
Bezüglich der Bedeutung der Landwirtschaft heißt es, dass der Agrarsektor der Motor des Wirtschaftswachstums und der Entwicklung ist. Auch Gesundheit und Ernährungssicherheit eines Landes hängen direkt von der landwirtschaftlichen Produktion ab. Die Landwirtschaft ist zudem eine der Grundsäulen einer nachhaltigen Wirtschaft. In Anbetracht dieser drei wichtigen Dimensionen, das heißt die Rolle als Motor des Wirtschaftswachstums und als Säule einer nachhaltigen Wirtschaft, sowie im Bereich Gesundheit und Ernährungssicherheit, haben sich die Industriestaaten ernsthaft auf den Agrarsektor fokussiert. Eine Untersuchung der wirtschaftlichen Entwicklungsprozesse in verschiedenen Teilen der Welt im Laufe der Zeit zeigt, dass die Industrieländer aufgrund relativer Vorteile in der Lage sind, die inländischen Wirtschaftskapazitäten sowie die Chancen auf der internationalen Bühne und den Wachstumspfad optimal zu nutzen, um Fortschritt, Steigerung des Pro-Kopf-Einkommens und gleichzeitig die Verbesserung anderer Entwicklungsindikatoren zu verfolgen. Die Untersuchung des historischen Kurses der wirtschaftlichen Entwicklung der Länder zeigt, dass die meisten Industrieländer der Welt heute die Landwirtschaft als Infrastruktur ihrer wirtschaftlichen Entwicklung gewählt haben und durch die Nutzung der reichlich vorhandenen Kapazitäten dieses Sektors in der Lage sind, angemessene Eingaben für andere Sektoren bereitzustellen und diese auch weiterzuentwickeln. Agrarökonomie in Iran. Die Bedeutung des Agrarsektors in der Wirtschaft des Landes sowie die Kapazitäten der Islamischen Republik Iran in diesem Sektor gehören zu den Faktoren, weshalb das Revolutionsoberhaupt in seiner Rede direkt auf den Agrarsektor verwiesen hat. Iran ist ein Land der vier Jahreszeiten mit klimatischer Vielfalt. Und diese klimatische Vielfalt erhöht die Kapazität des Landes in Bezug auf Produktion, Export und Beschäftigung erheblich. Irans privilegierte geografische Lage und die klimatische Vielfalt für den Anbau verschiedener Feldfrüchte im Agrarsektor, das Vorhandensein geeigneter Arbeitskräfte in Dörfern und Produktionszentren, die Vorteile des Vorhandenseins wertvoller Produkte wie Safran, Pistazien, Heilpflanzen und bestimmte Lebensmittel sowie Handarbeiten im Zusammenhang mit dem Agrarsektor und dergleichen gehören zu den vorhandenen Vorteilen des iranischen Agrarsektors. Die Islamische Republik Iran hat stark in die Herstellung wichtiger Produkte wie Weizen, Ölsaaten, Zuckerrüben, Baumwolle, Nüsse, Hülsenfrüchte sowie bei der Viehwirtschaft in der Erzeugung von Milch, Fleisch, Geflügel und Eier, Fischereiprodukte und so weiter investiert. Und es gelang ihr, die Importe im Agrarsektor stark zu reduzieren. Beispielsweise produziert die Islamische Republik Iran jährlich 14 Millionen Tonnen Weizen im Land und hat sich weitgehend in Richtung Selbstversorgung bei dieser strategischen Ernte bewegt. Darüber hinaus exportiert die Islamische Republik Iran einige landwirtschaftliche Produkte in andere Länder, einschließlich Nachbarländer. In diesem Zusammenhang wurden von März bis Oktober 2021 rund 5,4 Millionen Tonnen Agrar- und Lebensmittelprodukte aus Iran exportiert, die dem Land in etwa 3,3 Milliarden Dollar eingebracht haben. Hierbei gibt es einen wesentlichen Punkt, nämlich, dass den Verantwortlichen des Agrarsektors zufolge die iranischen Agrarexporte und die dadurch erzielten Deviseneinnahmen um ein Vielfaches gesteigert werden könnten. Investitionen im Agrarsektor haben dazu geführt, dass die Islamische Republik Iran mit sehr geringen Problemen im Bereich der Ernährungssicherung konfrontiert ist. Dies wurde besonders nach der Politik des maximalen Drucks der Regierung von Donald Trump gegen die Islamische Republik Iran deutlich, denn der Agrarsektor war einer der Sektoren, die weniger von den Sanktionen betroffen waren, und trotz des negativen Wachstums in den meisten Sektoren machte der Agrarsektor keine negativen Erfahrungen. Im Herbst 2020 sagte Mohammad Borel Nobacht, der damalige Leiter der Organisation für Planung und Haushaltsbudget: In den vergangenen 1 bis 2 Jahren war das Wirtschaftswachstum des Landes mit Einbezug der Öleinnahmen negativ, aber im Herbst letzten Jahres war das Wirtschaftswachstum des Landes ohne Öleinnahmen positiv, was auf das 7-prozentige Wachstum im Agrarsektor zurückzuführen ist. Dieses Wachstum zeigt, dass der Agrarsektor die Tauglichkeit und Kapazität hat, einen Produktionssprung zu erreichen. Der iranische Agrarsektor nimmt etwa 9% des Bruttoinlandprodukts BIP, 17,7% bei der Beschäftigung und 5,9% des Sektors der Nichtölexporte ein und hat damit eine wichtige Position in der Makroökonomie des Landes. Iran hat ein Potenzial von 37 Millionen Hektar Ackerland, 120 Millionen Vieheinheiten, 84,8 Millionen Hektar Weideland, 14,3 Millionen Hektar Wälder und reiche genetische Ressourcen, 2700 Kilometer Seegrenze im Norden und Süden des Landes und etwa 4,2 Millionen Beschäftigte sowie bedeutende wissenschaftliche und erfahrene Kräfte im Bereich Landwirtschaft und der natürlichen Ressourcen und schließlich eine gute Klimavielfalt. Es kann mit der erforderlichen Eingliederung und Koordination sowie der Förderung einer angemessenen Produktivität als eines der Modelle für eine umfassende landwirtschaftliche Entwicklung in der Region angesehen werden. Angesichts dieser Kapazitäten ist der Agrarsektor in der Strategie der wirtschaftlichen Diversifizierung, die sich auf die Verringerung der Abhängigkeit von Öleinnahmen bezieht, einer der Sektoren, dem die Regierung der Islamischen Republik Iran große Aufmerksamkeit schenkt. Abschließend wollen wir noch über vernachlässigte Kapazitäten sprechen, die Iran zu einem Agrarzentrum machen könnten. Ein wichtiges Problem im iranischen Agrarsektor ist, dass es viele nicht beachtete Kapazitäten gibt, und wenn diesem Sektor ernsthaftere Aufmerksamkeit geschenkt wird, kann die Islamische Republik Iran zu einem der Länder werden, die Agrarprodukte exportieren, während sie ihre Abhängigkeit von Agrarimporten weiter verringern. Es gibt viele vernachlässigte Kapazitäten im Land, die entweder nicht in den Produktionszyklus einbezogen werden oder eine sehr niedrige Produktionskapazität aufweisen. Dazu gehört die Fischerei in offenen Gewässern und Meeren. Bei der Fischzucht könnten weite Bereiche der Süd- und Nordküste des Landes für die Fischzucht in Käfigen und andere gezüchtete Wassertiere, die in warmen und salzigen Gewässern leben können, genutzt werden. Im April 2020 sagte Abbas Keshavars, der damalige Leiter des Ministeriums für Landwirtschaft, dass eine historisch vernachlässigte Kapazität des Landes die Unaufmerksamkeit gegenüber Regenwasser sei und betonte, in Iran gibt es 10 Millionen Hektar, die durch Regen ohne künstliche Bewässerung bewirtschaftet werden können, und fügte hinzu, Studien der letzten 4 Jahre zeigen, dass auf diesen Flächen 5 strategische Nutzpflanzen angebaut werden können. Auf diesen Ländereien könnten mehr als 2,5 Millionen Tonnen Weizen, mehr als 1 Million Tonnen Gerste, mehr als 2,5 Millionen Tonnen Futtermittel und mehr als 800.000 Tonnen Ölsaaten zusätzlich produziert werden.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pars Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.